Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Pflegefamilien Deutschland. Heute freue ich mich besonders, dass ich Frau Andrea Dittmann zu Gast habe und sage herzlich willkommen, Frau Dittmann.
Ja, hallo.
Genau, wir wollen heute über, finde ich, ein wirklich spannendes Thema reden. Und zwar, wie kann es gelingen, Pflegeeltern auch zukünftig zu gewinnen? Sie haben dazu einen unheimlich spannenden, finde ich, und auch, ja, wirklich weitreichenden Artikel geschrieben, und zwar in das Jugendamt vom Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht. Und der trägt diesen wunderbaren Titel Pflegeeltern, stetig nachwachsende Ressource oder eher ein Auslaufmodell. Und ich glaube, da haben Sie schon gut zusammengefasst, um was es tatsächlich geht. Und ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen vorstellen. Sie beschäftigen sich schon seit vielen Jahren intensiv mit dem Pflegekinderwesen, einmal als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Siegen und dann aber auch als Mitglied der Forschungsgruppe Pflegekinder mit Professor Dr. Wolf, der ja sicherlich vielen unserer Hörerinnen und Hörern bekannt ist. Und durch Ihre langjährige Erfahrung in vielfältigen Forschungsprojekten haben Sie wirklich einen guten Überblick. Und ich denke, dieser Artikel ist auch ein Stück so eine Essenz auch nochmal zu der aktuellen Situation im Pflegekinderwesen, wie Sie sie aktuell ziehen würden. Ist das richtig?
Das ist richtig, wobei ich würde gerne noch eins ergänzen wollen, Herr Kasper. Ich bin nicht nur in diversen Forschungsprojekten mitbeteiligt gewesen, sondern bin auch sehr lange schon und auch nach wie vor unterwegs in Sachen Weiterbildungsreihen für Pflegekinderdienste, und zwar nicht nur in hier in Nordrhein-Westfalen oder angrenzend, sondern auch in zum Beispiel Hamburg habe ich viel gemacht, bin in Sachsen mehrfach gewesen, und insofern habe ich also auch einen relativ guten Einblick in die Praxis der Pflegekinderdienste, und das war letztendlich auch der Auslöser dafür, sich mit dem Thema etwas mehr zu beschäftigen, weil mir überall oder nicht überall, aber fast überall die Klage entgegenkommt, wir finden keine Pflegefamilien mehr.
Genau.
Und das fand ich spannend genug, um darüber ein bisschen mehr nachzudenken.
Ja, genau. Wir als freier Träger, wir haben vor 6 Jahren uns schon Gedanken dazu gemacht, was uns denn erwartet, aufgrund einmal der gesellschaftlichen, aber auch aufgrund der demografischen Entwicklung. Und wir haben damals, 2016, 17 war das ungefähr, wir haben das genannt Pflegefamiliengewinnungskampagne auf den Weg gebracht. Wir haben erst eine Postkarte gemacht, dann haben wir einen Film gedreht, dann haben wir einen Blog im Internet dazu gemacht, wo wir über alle Themen rund ums Pflegefamiliensein und Werden sprechen. Dann haben wir eine Akademie für Pflegefamilien gegründet. Wir haben einen Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern gegründet. Und wir haben einen Podcast dann mit Corona begonnen, der Pflegefamilien Deutschland heißt, in dem wir hier gerade sprechen. Und wir haben zuletzt 2021 begonnen, ein E-Learning-Programm für Pflegefamilien, was durch Fördergelder vom Land Hessen bezuschusst ist, beziehungsweise bezahlt wird. Und genau, und diese vielen Aktivitäten, die haben bei uns dazu geführt, dass wir ganz anders wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit. Und das hat dazu geführt, dass wir bundesweit, dass über uns berichtet wurde, dass wir im Fernsehen sein konnten, dass wir im Grunde uns als, wie soll ich sagen, Förderer von Pflegefamilien wirklich positionieren konnte. Und das hat sich rumgesprochen. Und so haben wir in den letzten ungefähr 3,5 Jahren über 70 Pflegefamilien dazu gewinnen können. Und der Bereich ist insgesamt gestiegen. Und ich glaube, in die Richtung geht auch Ihr Artikel. So habe ich ihn zumindest zum Teil verstanden, nicht nur. Und da wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Genau, damit die Hörerinnen noch ein bisschen was Persönliches von Ihnen erfahren, steige ich gerne mit der Frage ein, was fasziniert Sie denn am Pflegekinderwesen, beziehungsweise was hat Sie dazu bewogen, sich so intensiv in Ihrem Leben damit auseinanderzusetzen?
Ja, das kann ich gerne ein bisschen erläutern. Also mich hat als Schülerin, ehrlich gesagt, schon im Leistungskurs Pädagogik die Frage sehr fasziniert, was ist eigentlich mit Kindern, die nicht in ihren Herkunftsfamilien groß werden können aus unterschiedlichen Gründen, was passiert eigentlich mit denen? Das fand ich also, wie gesagt, schon in jungen Jahren spannend. Ich habe dann zu Beginn meines Studiums als erstmal Sozialpädagogin, angehende Sozialpädagogin, in einer Hausgemeinschaft, so eine Art Wohnprojekt gewohnt, und da gab es eine Familie, die hatte Pflegekinder. Mhm. Und ich habe das mit großem Interesse beobachtet. Also ich habe zum Beispiel auch die Ankunft eines Pflegekindes mitbekommen, die erste Zeit und die Elternbesuche und so weiter, fand das ja durchaus interessant und habe dann im Übrigen in meiner eigenen Biografie auch tatsächlich einige Erfahrungen sammeln können, nämlich als Studentin wurde mir an mich herangetragen, ob ich eine 16-Jährige aufnehmen könnte. Unser Altersunterschied war sehr klein. Mhm. Mein Kind war aber schon geboren, mein erstes. Und die hat dann tatsächlich 2 Jahre bei uns gelebt, als ja quasi Pflegetochter. Und heute würde ich es mit dem professionellen Abstand, den ich jetzt habe, Netzwerkpflege nennen, weil es gab da eben ja letztendlich individuelle Bezüge. Ich habe in der Zeit im Übrigen auch ein Tagespflegekind mit meinem Mann gemeinsam betreut. Das war also nochmal eine andere Form. Und später dann habe ich mich auch mal kurzfristig in der Bereitschaftspflege begeben, hätte das übrigens alles nie so genannt, weil ich das damals gar nicht so kannte. Mhm. Aber das war ein Kind, was mit meinem Sohn in den Kindergarten ging und dessen Mutter eine Therapie machen wollte und musste. Und entsprechend habe ich diesen Jungen dann für 3 Monate in unserer Familie betreut. Das waren also meine sehr biografischen Bezüge. Und an der Uni, wo ich 30 Jahre im Studiengang Soziale Arbeit gearbeitet und auch gelehrt habe, wurde ich dann irgendwann vor mittlerweile etwa 18 Jahren vom Professor Wolf angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in den Projekten und insbesondere auch in dem Weiterbildungssektor mitzuwirken.
Ja, total spannend. Und ich erlebe das ganz oft gerade bei Frauen in dem Bereich, dass es wirklich auch persönliche Erfahrungen gibt. Ja, und diese persönlichen Erfahrungen haben sich dann weiterentwickelt in Richtung Forschung und ja, intensivere Beschäftigung auf anderer Ebene. Total spannend. Mhm. Genau. Und darf ich fragen, gibt es so eine Erkenntnis, die Sie all die Jahre nach wie vor beeindruckt in dieser ganzen Zeit, in dieser vielen Jahre der Erfahrung, die Sie haben?
Die immer wieder neu bestärkte Erkenntnis, dass die Pflegekinderhilfe ungeheuer komplex ist und oft so reduziert wird auf Pflegemutter, Pflegevater und ein Kind und dass das wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Realität ist und dass es viel komplexer ist, viel anspruchsvoller ist, dass Spannungsfelder in der Pflegekinderhilfe da sind, die vielleicht auch immer da bleiben. Das ist so, ja, etwas, was für mich so ein bisschen roter Faden ist, egal in welche Richtung ich mich damit beschäftige.
Mhm. Ja, toll. Genau, das ist das auch, was mich quasi beruflich da fasziniert. Und die Arbeit wird sozusagen nicht langweilig. Und ich sage gerne, das Pflegefamiliensein ist so bunt wie das Leben,
genau.
So könnte man auch sagen.
Ja, da würde ich mich komplett anschließen, ja.
Genau. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diesen Artikel zu schreiben mit diesem tollen Titel? Ich sage Ihnen nochmal, Pflegeeltern, stetig nachwachsende Ressource oder eher Auslaufmodell. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe eben schon gesagt, ich habe Blicke zurück auf ungefähr, ich würde sagen, 15 Jahre Weiterbildungsreihen, also wirklich mit mehreren Modulen an vielen Orten und insofern natürlich auch Workshops auf Tagungen und so weiter und viel Kontakt wirklich mit Pflegekinderdiensten. Und ich hatte lange Zeit den Eindruck, dass, wenn es um die Gewinnung ging, so mit einer gewissen Selbstverständlichkeit davon ausgegangen wurde, das ist ein Konzept, was auch in Zukunft greifen wird. Dann würde ich sagen, kamen so die ersten Einbrüche vielleicht vor etwa 10 Jahren. Und mittlerweile, wie gesagt, habe ich den Eindruck, dass es in ganz, ganz vielen Diensten nicht so funktioniert wie bei Ihnen, sondern eher, dass da wirklich so gut wie keine Interessierten mehr da sind. Dass auch die Bemühungen oft ins Leere gehen und da eine gewisse Verzweiflung
Verzweiflung auch allmählich aufkommt. Das hat mich dazu bewogen, das einfach auch nochmal ein bisschen stärker in Frage zu stellen. Sind die Zugänge, so wie sie bislang gelaufen sind, noch zeitgemäß? Müssen wir uns eben von der Selbstverständlichkeit, es wird immer Menschen geben, die ja mit großem Idealismus Kinder in ihre Familie aufnehmen, und ob wir uns davon nicht allmählich verabschieden müssen und andere Strukturen schaffen müssen und auch andere Zugänge schaffen müssen.
Mhm. Genau, vielleicht können Sie mal ein paar Stichworte nennen, die für Sie da wichtig sind. Und Sie sagen ja, es geht auch darum, das Pflegekinderwesen ein bisschen, ich nenne jetzt mal das Wort, aufzubrechen, also sich konzeptionell aufzustellen und auszurichten und mehr zu berücksichtigen, was sich gesellschaftlich getan hat und was sich auch von den Lebensentwürfen der Menschen ja im Besonderen getan hat und welche gesellschaftlichen Abbilder berücksichtigt werden sollten im Pflegekinderwesen.
Ja, genau. Also Sie bringen das schon sehr gut auf den Punkt, so die Überlegungen. Ich sag's jetzt mal ein bisschen krass und lästerlich. Ich habe manchmal den Eindruck, übrigens bis heute, dass in dem Pflegekinderwesen noch so ein bisschen so eine Familienbilder aus den 50er und 60er Jahren noch in den Köpfen sind. Und das sogar bei den Jüngeren, also erstaunlicherweise. Aber dass das wirklich Familienkonzepte sind, die aus meiner Sicht die gesellschaftliche Realität nicht mehr abbilden, weil sich da doch sehr, sehr vieles verändert hat. Unterschiedliche Familienkonzepte, viele Paare, die Kinder haben, aber nicht mehr in einer Ehe zusammen sind oder eben mit dieser formalen Ehe. Viele alleinerziehende Menschen, freiwillig manchmal, häufig auch unfreiwillig, dass das Realität ist, dass es immer mehr Patchwork-Familien gibt, dass es auch wirklich ja Menschen gibt, die sagen, wir leben zusammen als quasi Familie und wir können uns auch vorstellen, Verantwortung für ein Kind gemeinsam zu tragen, zu übernehmen. All diese Konzepte tauchen, finde ich, in diesem klassischen Bild, wo suchen wir Bewerber und Bewerberinnen eigentlich nicht mehr auf oder nicht ausreichend auf. Und ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, das ist die Tatsache, dass fast ein Viertel unserer Bevölkerung einen Migrationshintergrund hat und dass sich das in der Pflegekinderhilfe definitiv überhaupt noch nicht abbildet, sondern dass das kleine Gruppen sind, ne, die ja. Ja wirklich noch Seltenheitswert haben.
Ja, ich kann das bei uns sozusagen aus der eigenen Erfahrung bestätigen. Wir haben uns langsam geöffnet gleichgeschlechtlichen Paaren, wir haben uns langsam geöffnet Alleinerziehenden, wir haben uns langsam geöffnet Familien mit Migrationshintergrund. Und es ist noch, wenn ich die Gesamtzahl unserer Familie, wir haben ungefähr 150 aktuell, sehe, dann ist das immer noch eine Minderheit. Was mehr geworden ist, nach unserer Erfahrung, sind die Familien ohne Kinder. Also da scheint es einen Zuwachs zu geben, nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Genau, das kann ich mir noch nicht ganz erklären, aber es scheint auch immer mehr Paare zu geben, die einen Kinderwunsch haben, aber selber eben keine Kinder bekommen können.
Genau, die ungewollt Kinderlosen, auch da, das würde ich so bestätigen, was ich so aus der Praxis höre, dass diese Zahl wächst. Gleichzeitig oft auch als eher schwierige Zielgruppe angesehen wird, all dieweil die natürlich auch nochmal ja andere sich oft schwerer tun mit den Herkunftsfamiliensystemen und so weiter. Und was ich auch noch wichtig finde, Herr Kasper, ist so diese Idee, Pflege Kinder, also auch das so ein bisschen klischeehaft, die Pflegekinderwesen, da geht es um Pflegefamilien, die ein Baby aufnehmen und irgendwann in die Volljährigkeit entlassen. Das ist empirisch wirklich nicht belegt, sondern das Gegenteil eher. Und ich finde ganz wichtig, angesichts der neuen Konzepte, die wir vielleicht ja auch selber haben, eben mobil sein zu wollen, nicht unbedingt für die Ewigkeit zu planen, wirklich stärker auch nochmal darauf zu fokussieren. Es gibt auch tolle Pflegeverhältnisse, die zeitlich eben nicht unendlich auf Unendlichkeit angelegt sind, sondern die eine gewisse Begrenzung haben. Und auch das ist völlig in Ordnung. Das ist auch eine Option. Ich glaube, das könnte für Menschen zum Beispiel auch mit Kindern, vielleicht auch ohne Kinder, nochmal eine weitere attraktive Option auch werden.
Genau, glaube ich auch. Ich würde gern mal konkret einsteigen. Sie sprechen zum Beispiel davon, dass das routinierte Auswahlverfahren, was ja viele Träger in dem Bereich haben, dass das quasi anhand der Kriterien, die aktuell noch angelegt werden, dass das zu eng sein könnte. Ja. Was meinen Sie genau damit und was sind Ihre Vorschläge dazu? Mhm. Was würden Sie sich quasi wünschen, auch von den beteiligten öffentlichen und aber auch freien Trägern?
Ja, mir fällt auf, also auch in Workshops, auf die sich ja im Übrigen auch dieser Beitrag da in dem das Jugendamt unter anderem bezieht, fällt mir auf, dass nach wie vor beispielsweise Altersgrenzen ein relativ hartes Kriterium sind. Wenn wir uns einerseits bewusst machen, dass das Durchschnittsalter der Menschen, die, also der Mütter, die Kinder gebären, mittlerweile bei über 31 liegen, mhm. dann kann man da vielleicht schon ein erstes Fragezeichen setzen. Ein zweites Fragezeichen, finde ich, muss man auch setzen, wenn das so starr gehandhabt wird und eben einfach eine bestimmte Lebensalterzahl in dem Raum steht, ohne genauer zu schauen, was sind das für Menschen, wie sind die ja in ihrem Leben verankert, wie sind die drauf. Ich weiß aus bestimmten Konstellationen, dass zum Beispiel eine 50-jährige Pflegemutter, die ihre Kinder mehr oder minder groß hat, super geeignet sein kann, jugendlichen Mädels einen guten Ort zu bieten und so weiter. Und diese Altersgrenzen starr zu halten, halte ich wirklich für einen Fehler und würde klar plädieren, weicht die auf und schaut euch die Einzelfälle an. Das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was übrigens ein Teilnehmer bei einem Workshop auch mal sehr deutlich gesagt hat, ist so dieses, ja, physische Gesundheit als absolutes, wichtiges Kriterium. Der hat dann gesagt, ist das überhaupt grundgesetzkonform, was wir da machen? Mhm. Grenzen wir zum Beispiel den Pflegevater im Rollstuhl per se aus, weil er im Rollstuhl sitzt? Sprechen wir ihm jede Eignung ab? Also auch da das, finde ich, ist eine interessante Frage, die wiederum dazu führt, zu sagen, ja, lasst uns mal wirklich individueller hinschauen und nicht so per se bestimmte Menschen von vornherein ausschließen. Weiterer Punkt ist für mich das Thema Wohnraum. Mhm. Wir wissen alle, ich meine, das können wir täglich in den Medien aufnehmen, dass das ein großes Thema in Deutschland ist, zu wenig Wohnungen, zu wenig bezahlbarer Wohnraum etc. Und auch da so dieses ganz starre, es muss auf jeden Fall für das Pflegekind ein einzelnes Zimmer da sein, würde ich zumindest auch empfehlen, im Einzelfall sich anzuschauen.
Ja, spannend. Genau, und das ist quasi nochmal ein ganz anderer Denkansatz, würde ich sagen. Genau, und aus unserer Beobachtung erleben wir auch, wenn wir dann solche Pflegefamilien auch von denen, also ich bleib mal bei dem Thema Alter, wenn wir die durch unser Anerkennungsverfahren durchlassen sozusagen, dann haben wir dann, wenn wir die belegen wollen, eine Diskussion unter Umständen mit manchen Jugendämtern dazu. Also wo man dann merkt, ah, das könnte schwierig sein mit einer Belegung. Mhm. Genau, und da würden Sie empfehlen, im Grunde mehr Durchlässigkeit. Ich nenne das in meiner Arbeit auch als verantwortliche Leitungskraft gerne, keine Regeln sich vorgeben, sondern eher nach den Prinzipien schauen. Also was ist das, was tragend ist? Und tragend ist ja, können wir uns vorstellen, als Fachleute mit der Pflegefamilie zusammen, mit dem jungen Mensch zusammen, ist ein Kind gut dort aufgehoben? Kriegt genau. das Kind dort das, was es braucht, was jetzt angesagt ist im Grunde? Genau. Und können wir uns vorstellen, dass da das gut gehen kann im Grunde, dass die Prognose genau. auch gut ist.
Mhm. Ja, und das wäre für mich immer auch die wirklich der zentrale Fokus. Eben können wir uns vorstellen, dass für ein Kind oder einen Jugendlichen, den wir vielleicht noch nicht kennen, aber das potenziell ein guter Ort sein kann. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, was ich bei dem Thema auch noch interessant und wichtig finde, ist so die Frage, ist Eignung eine statische Größe, die sozusagen da sein muss und dann geht es? Oder ist Eignung etwas, was auch entwickelt werden kann? Ne? Also braucht es ein gewisses Potenzial und eine bestimmte Haltung und bestimmte Einstellung. Und sicherlich gibt es ein paar Ausschlusskriterien, wie beispielsweise Einträge im polizeilichen Führungszeugnis. Also da würde ich jetzt auch nicht für den Einzelfall plädieren. Aber ansonsten wirklich eher zu sagen, ja, können wir nicht auch, ist es nicht auch an uns als Fachkräfte, mit den Menschen daran zu arbeiten, wie sie eben noch mehr sich auch eignen können.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil wir sagen, man ist nicht eine Pflegefamilie, sondern man entwickelt sich zu einer Pflegefamilie.
Genau, das ist der Ansatz.
Ja. Und das wäre diese Haltung, ja, und die ist uns ganz wichtig. Also wo wir auch eher gucken, welche Ressourcen sind da und wie kann man die weiter ausbauen. Und das flankieren wir eben durch eine gute Beratung, zum Beispiel durch unsere Kolleginnen oder auch durch die Seminare, die wir anbieten für unsere Pflegefamilien.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Ich glaube, die Fachleute, wenn man so liest, was kursiert gerade, egal ob das Fachartikel wie Ihrer ist oder eben auch zum Beispiel das Buch, was der Professor Wolf neulich veröffentlicht hat, dieses Grundsatzwerk. Mhm. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es eine Vielzahl von strukturellen Problemen in dem Bereich gibt.
Ja.
Genau. Und gleichzeitig merken wir, dass die Anfragen von Babys und Kleinstkinder immer mehr werden und dass quasi auch immer mehr dieser Kinder dann in stationäre Wohngruppen kommen müssen, weil wir eben keine Familien mehr finden. Genau, und ich würde Sie gerne mal fragen, auch ausgehend von Ihrem Artikel, was glauben Sie, sind denn die Stellschrauben, um auch das Pflegekinderwesen für Familien attraktiver zu machen? Was ist da zu beachten oder wo würden Sie sich wünschen, dass da auch politisch Entscheidungen getroffen werden, die im Grunde das Pflegekinderwesen besser ausstatten?
Ja, für mich sind das letztendlich zwei verschiedene Stränge, auf denen ich da gerne antworten möchte. Der eine Strang ist der, der auch, so nehme ich das schon wahr, in der Praxis gerade aktuell auch angegangen wird. Und das ist so, sind so die konzeptionellen Fragen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, worüber wir gerade gesprochen haben. Passen unsere Kriterien noch? Sind die noch zeitgemäß? Gehen wir individuell genug mit den Menschen um, die wir da haben? Oder sind wir dazu generalistisch? Für mich beginnt diese konzeptionelle Weiterentwicklung wirklich schon bei der Reflexion der eigenen Begrifflichkeiten. In ganz vielen Diensten wird eben gesprochen von Bewerbern, Bewerberinnen, die dann anschließend geprüft, überprüft, in Sachsen sagt man abgeprüft werden, was ich wirklich schon auch problematisch finde, wenn wir darüber uns bewusst werden, wir reden über Menschen, die sich überlegen, ihre Familie zu öffnen für ein Kind, was sie häufig noch nicht kennen, dann finde ich diese Begrifflichkeit schon ein bisschen schwierig. Und dann geht es ja weiter auch den anderen Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel, die Sie eben auch genannt haben, die Eignungsprüfung, Anerkennungsverfahren. Das sind schon, finde ich, so erste Schritte, die auch mit mehr Wertschätzung zu tun haben. Das zweite Konzeptionelle wäre für mich wirklich nochmal eine Überprüfung der eigenen Kriterien und der eigenen Gewinnungskonzepte an der Stelle, wo ich glaube, dass man da doch das ein oder andere noch tun kann. Und ich nehme auch, wie gesagt, wahr, dass das durchaus auch bei manchen Diensten angekommen ist und auf jeden Fall auch angegangen wird. ja, das ist so diese konzeptionelle Frage. Dann finde ich auch noch sehr spannend, was ist mit Vorbereitungsseminaren? Was ist, genau, die übrigens ganz oft nach wie vor Schulung genannt werden.
Mhm, genau.
Was ich auch ein bisschen, ne, also erst bewerbe ich mich, dann werde ich geprüft und dann gehe ich in die Schule. Ja, und da würde ich eben was anderes empfehlen. Ja, aber auch, wie machen wir das? Wie holen wir die Leute gut rein? Wie entwickeln wir sie gemeinsam als Pflegefamilie? All diese, das sind für mich so konzeptionelle Themen. Und das andere, da sind wir ja wirklich noch mehr auf der Strukturebene. Ich bin wirklich der Meinung, dass es angesichts ja, auch der veränderten Lebensbedingungen angesichts der Tatsache, dass ganz viele Paare oder eben auch alleinstehende Menschen sowieso sich gezwungen sehen, berufstätig zu sein, um auch den Lebensunterhalt zu verdienen, dass da dieses Konzept ist, wir reden hier über ein Ehrenamt, mit einer kleinen Pauschale wird das vergütet, dass das wirklich aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß ist. Mhm. Und an der Stelle würde ich gerne auch nochmal die Forderungen von dem Deutschen Verein mit aufnehmen, die im Übrigen von vielen anderen auch geteilt werden, nämlich nicht nur Eltern Zeit mittlerweile zu gewähren, sondern auch Eltern Geld zu zahlen. Mhm. Diese Erwartung, die immer noch sehr verbreitet ist, Pflegeeltern und in der Regel richtet die Erwartung sich an Pflegemütter, müssen ihre Berufstätigkeit zunächst mal aufgeben, um dem Kind ein gutes Bindungsangebot machen zu können. Auch da muss man, glaube ich, hinterfragen, ja, ist das wirklich die einzige Möglichkeit, so vorzugehen, oder können wir über Elternzeit und Elterngeld das zumindest abfedern oder auch über einen deutlich erhöhten Beitrag ja was kompensieren an Verdienstausfällen, um die Anfangszeit zu gestalten. Mhm. In der Folgezeit würde ich denken, ja, ist Berufstätigkeit von Männern und Frauen heute eine ziemlich übliche Angelegenheit, die auch für die Pflegekinderhilfe gelten müsste. Das Thema Alterssicherung, auch da Forderungen des Deutschen Vereins und der Internationalen Gesellschaft für Erziehungshilfe, deutlich auch das nochmal anzuheben. Ich denke auch über ja Wohnraum, Unterstützung nach, ich glaube, dass da strukturell wirklich noch eine ganze Menge zu verbessern ist und zu verändern ist. An der Stelle finde ich im Übrigen sehr spannend nochmal so diese Debatte um die Professionalisierung von Pflegefamilien, weil die natürlich auch eine Antwort auf diese Strukturthemen ist. Und ich fand es nochmal sehr spannend, dass sie sagen, ja, wir haben eine Akademie gegründet, wir machen E-Learning und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, noch eine ganze Menge, worüber man weiter nachdenken muss, wie könnte man eventuell darüber auch die finanzielle Ausstattung für Pflegefamilien nochmal verändern, indem man einfach auch die Professionalisierung noch vorantreibt. Mhm. Vielleicht noch ein letztes, was für mich zum Strukturthema auch natürlich gehört, ist die Ausstattung der Pflegekinderdienste, von denen ich wirklich, wo ich von bei vielen weiß, dass die selbst bei besten höchster Motivation sagen, wir wissen um viele Dinge, die sinnvoll sind und können sie nicht in die Realität umsetzen, weil uns einfach die Leute fehlen, weil uns die Stellen fehlen. Und ich denke, je weiter die Pflegekinderhilfe sich entwickelt, hoffentlich, desto mehr muss man auch nochmal unter dem ganz sachlich draufschauen, ist das mit diesem Personal leistbar, sind das Prozesse, die nicht doch letztendlich zu einer anderen Personalausstattung führen müssen, damit sie wirklich gut funktionieren.
Ja, genau, wir erleben das. Ich darf vielleicht auf zwei Sachen eingehen, die Sie sagen. Wir erleben das einmal ganz konkret mit der Personalausstattung bei den öffentlichen Trägern, dass auch wir Anfragen kriegen von Pflegefamilien, die dort nach 33.1 betreut sind und wo die Pflegekinderdienste an die Grenze kommen und der Bedarf steigt bei dem Kind und dann gefragt wird, gibt es eine Möglichkeit der Überleitung nach 33.2? Das nimmt bei uns zu, ist die Erfahrung. Da stehen wir natürlich gerne, weil wir ja eine andere Ausstattung haben, auch eine andere personelle Ausstattung, stehen wir gerne zur Verfügung. Erleben wir aber eine Zunahme. Von daher bestätigt sich das ein bisschen, was Sie auch sagen. Genau, und das Zweite, was ich gerne nochmal sagen würde, weil das ein Thema ist, was uns auch total beschäftigt, Sie haben die berufstätigen Eltern angesprochen. Der Matthias Hawks, ein Zukunftsforscher, ein Deutscher, der nennt das ja die Progressive Parents. Also die Eltern, so beschreibt er sie auch, die quasi versuchen, Familienleben und berufliche Verwirklichung unter einen Hut zu bringen. Und das ist natürlich ein Riesenreservoir von Eltern, die da sind. Man geht so von knapp 20% aus in Deutschland, die dieses Lebensmodell für sich gewählt haben. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich, Sie haben die Stichworte genannt, Elternzeit, Elterngeld. Sie haben auch genannt die Frage, wie kann man die begleiten, auch wenn die Mutter weiter oder der Vater weiterarbeitet. Also ich glaube, da müssen wir uns unheimlich öffnen. Da merke ich auch bei mir selber, ich sehe das, das ist notwendig. Aber klar, sind wir dann sofort im Grunde bei dem Bindungsthema und bei dem, wie kann das gehen, damit das Kind gut integriert wird, gerade in der Anfangszeit. Und da stoßen wir schon an unsere Grenzen. Und ich glaube, diesen Eltern, den müssten wir auch nochmal sozusagen ein gesondertes Angebot machen, in Anführungsstrichelchen, um auch die bei ihren Bedürfnissen und ihren Lebensrealitäten abzuholen.
Da bin ich komplett bei Ihnen. Ich finde auch gerade diese Anfangszeit, wie gesagt, die finde ich muss dann auch gegebenenfalls, wenn es über Elterngeld aus irgendwelchen juristischen Gründen schwierig ist, dann muss die zumindest, muss man andere Kompensationsformen dafür finden. Mhm. Und was Sie gerade sagen, führt mich zu einem weiteren Punkt, den ich auch für, der ist aber eher noch auf der konzeptionellen Ebene angesiedelt, nämlich Entlastungsangebote für Pflegefamilien, sei es berufstätige Pflegeeltern oder auch andere. Wir wissen aus der Verwandtenpflege, dass es da total bedeutsam ist, weil ungefähr 70% der Verwandtenpflegeeltern Großeltern sind und entsprechend ja sicherlich auch nochmal einen anderen Bedarf, auch mal an einer Pause oder ein bisschen Erholung haben und. Also auch das, finde ich, ist ein Thema, was noch keineswegs hinreichend bearbeitet ist und wo noch ganz viel Luft nach oben ist.
Mhm. Ja, genau. Das bringt mich gerade auf ein anderes Thema. Verwandtenpflege, haben Sie gesagt. Ich nehme den nächsten Podcast auf mit einer Pflegemutter, die gerade Sozialarbeiterin wird und studiert. Und die hat eine Befragung gemacht von leiblichen Kindern, wie sie das erleben, im Grunde groß geworden zu sein in einer Pflegefamilie. Und mit der spreche ich morgen über ihre Ergebnisse, auch in unserem Podcast. Und die Empfehlung, ich habe mich dann mit ihrer Arbeit natürlich beschäftigt, die Empfehlungen sind da auch ganz klar, die leiblichen Kinder mehr in den Blick zu nehmen, auch von Seiten der Pflegekinderwesen, was auch noch ein Teil zu sein scheint, der auch wirklich nicht wirklich abschließend erforscht ist.
Ja, auch das würde ich total unterstützen wollen und ich arbeite manchmal auch tatsächlich mit Pflegefamilien im Kontext so von Wochenendseminaren und Ähnlichem und da kommt das Thema auch zunehmend auf, also auch von als Interesse der Pflegefamilien, da würden wir gerne ein bisschen mehr hingucken, das ist manchmal aber auch schmerzhaft, das ist ein ganz, ganz komplexes Thema und das führt mich wieder dazu, ich finde auch, das muss in der Pflegekinderhilfe mit bearbeitet werden, mit im Blick sein, aber ich höre sofort die Fachkräfte, die sagen, das schaffen wir überhaupt nicht, das ist völlig illusorisch mit dieser Stellenausstattung auch das zum Beispiel noch zu tun.
Ja, ist klar, genau. Was, wenn ich das fragen darf, haben Sie für Resonanz bekommen auf Ihren Artikel?
Ich habe mehrere, ich habe Resonanz bekommen und eigentlich sehr viel Zustimmung bekommen.
Ja.
Also insbesondere auch tatsächlich aus Pflegekinderdiensten beim öffentlichen Träger, die gesagt haben, ja, das trifft es ziemlich genau und da auch die Problemanalyse und auch die Lösungsansätze würden sie durchaus teilen. Ja.
Mhm. Ja, toll, das stimmt ja optimistisch, würde ich sagen, dass da was in Gang ist und ich glaube, Sie tun ja was dazu, dass das auch anders wird und wir versuchen das auch im Grunde durch unsere Angebote, auch durch diesen Podcast, dass auch andere quasi Fachleute und auch Menschen, die als Pflegefamilie quasi sich zur Verfügung stellen, das hören und weitertragen. Und ich erlebe sowieso, dass viele Pflegeeltern auch so ein bisschen so einen missionarischen oder politischen Anspruch haben, die Bedingungen zu verbessern. Und das finde ich toll. Ja.
Mhm, mhm. Ja, genau. Das finde ich auch, ja.
Ja, ich frage abschließend meine Gäste zwei Fragen, nämlich, was würden Sie denn vor dem Hintergrund Ihrer Profession gerne Pflegefamilien, die mit einem Pflegekind leben oder die überlegen, eins aufzunehmen, mit auf den Weg geben? Was sind so Ihre Wünsche, die Sie für die haben?
Also das Erste wäre für mich deutlich zu machen, Pflegekinder sind auch Kinder. Ich will das begründen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass in der Pflegekinderhilfe ja eine ziemliche Schwarzmalerei betrieben wird, was die Störungsbilder der Kinder betrifft, dass das oft sehr im Fokus ist. Und ich weiß, dass es auch viele Kinder gibt, die tatsächlich ja Beeinträchtigungen mitbringen und Handicaps. Aber ich finde wichtig, sich bewusst zu machen, und dennoch reden wir auch über Kinder. Und lasst uns auch mal nicht nur auf Krankheitsbilder und Störungsbilder schauen und Therapien, sondern auch ja auf das Schöne, was es bedeutet, mit Kindern zu leben. Das wäre meine erste Botschaft. Meine zweite, die ist mir auch wichtig, nobody is perfect. Weil ich auch da den Eindruck habe, sehr viele Pflegeeltern verlangen sich selber ungeheuer viel ab und sind sich selber gegenüber wenig großzügig, wenn auch mal irgendwas nicht so toll gelaufen ist. Und ich habe auch den Eindruck, das wird mir übrigens auch von Pflegeeltern immer mal wieder gesagt, die öffentliche Erwartung an Pflegeeltern ist ungeheuer hoch. Und zum Beispiel als Pflegemutter auch mal zu sagen, oh, weißt du was, du nervst mich gerade, das darf eine Pflegemutter nicht. Also so im Äußeren, also so nehmen die es zumindest oft wahr. Ja. Das finde ich problematisch. Und das Dritte, was ich auch als Wunsch gerne mitgeben würde, dass die Kooperation mit den Herkunftsfamiliensystemen der Kinder ja wirklich auch, wenn sie gelingt, eine große Entlastung für die Kinder darstellt und insofern etwas ist, was man möglichst, also nicht immer gelingt es, aber dass man möglichst gut und positiv angehen sollte.
Ja, schön. Genau, das war jetzt nicht geplant, steht auch nicht auf dem Zettel. Haben Sie einen Wunsch an die Politik, also an die Entscheider?
Ja, habe ich ganz klar, nämlich ja wirklich sich bewusst zu machen. Sie haben eben davon gesprochen, es gibt immer mehr kleine Kinder, für die eine alternative Lebensform oder Wohnform gesucht wird, dass die Politik wirklich zur Kenntnis nimmt, dass die Pflegekinderhilfe eine ganz wichtige Säule ist im Bereich der Hilfen zur Erziehung und insbesondere für Kinder, die eben nicht in ihren Familien groß werden können, wirklich eine manchmal sehr wichtige Alternative zur Erziehung, zur öffentlichen Heimerziehung ist. Und was mich auch wirklich immer wieder empört, wenn wir die Preise sehen, den Tagessatz für eine Unterbringung in einer Wohngruppe und ja das vergleichen mit den Kosten für die Pflegekinderhilfe, dann finde ich es manchmal auch kaum fassbar, dass das immer noch so ist und dass Politik nicht auch selber denkt, naja, da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen nachlegen in der Pflegekinderhilfe.
Ja, stimmt. Ja, toll, Frau Dittmann, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer können Sie ja nicht sehen. Sie sind ja auch schon ein bisschen fortgeschrittenen Semesters.
Auf jeden Fall.
Genau wie ich auch. Und ich finde es immer schön zu erleben, dass es so viele Menschen gibt, die sich in diesem Bereich engagieren. Und ich spüre bei Ihnen, dass Sie das eben nicht nur professionell angehen, sondern auch mit viel Herzblut und viel Leidenschaft. Von daher umso größeren Dank dafür und mit der Hoffnung verbunden, dass Sie noch viele gute Einflüsse nehmen können auf das Pflegekinderwesen. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch an Sie, Herr Kasper. Es hat ja, Spaß gemacht. Es war ein interessantes Gespräch. Ich danke Ihnen auch.
Ja, machen Sie es gut.
Ja, Sie auch. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.